Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Alles richtig gemacht. Die Schweiz hat die Gebrüder Tinner fair behandelt, entscheidet der Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Aus Sicht der UBS einiges richtig gemacht. Die Kunden fassten wieder Vertrauen zur Großbank. Was UBS-Chef Grübel trotzdem ärgert, im Interview später in der Sendung. Dann Kerzen und Gebete für die Tschernobyl-Toten. In der Ukraine gedenken Hunderte der Reaktorkatastrophe vor 25 Jahren. Und nach der ersten Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz sagt der Captain der Schweizer Nazi, Katrin Lehmann, im Tagesgespräch, die Schweiz könnte viel mehr machen, um Frauen-Eishockey populärer zu machen. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine Beschwerde der Brüder Tinner im Zusammenhang mit einer Atomschmuggelaffäre abgelehnt. Urs und Marco Tinner hatten geklagt, ihre Untersuchungshaft sei unzulässig und viel zu lang gewesen. Zudem seien ihre Verteidigungsrechte eingeschränkt, weil der Bundesrat den Großteil der Atomschmuggelakten vernichten ließ. Hintergrund ist eine Klage der Schweiz, die Tinners hätten ein pakistanisches Netzwerk unterstützt, das illegal Atombombentechnologie an Iran, Libyen und Nordkorea lieferte. Die Bank UBS hat im ersten Quartal einen Reingewinn von 1,8 Milliarden Franken erzielt. Das sind 18% weniger als vor einem Jahr, aber 7% mehr als im letzten Quartal 2010. Kunden haben der UBS im ersten Quartal 22 Milliarden Franken mehr anvertraut. Das ist etwa doppelt so viel, wie Analysten im Schnitt erwartet hatten. Die Aktie der Großbank legte entsprechend zu. Bei Handelsstart lag sie 5,5% im Plus. 25 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl finden auf der ganzen Welt Gedenkfeiern statt. Im Zentrum stehen dabei die Feierlichkeiten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wo es bereits in der Nacht eine Messe gegeben hatte. Die Anlässe stehen auch unter dem Eindruck des Atomunglücks in Japan. Die Erfahrungen in Tschernobyl hätten der japanischen Regierung geholfen, sagte Regierungssprecher Yukio Edano, insbesondere bei der Evakuierung und dem Einrichten einer Sperrzone. In Tschernobyl war am 26. April 1986 ein Atomreaktor explodiert. Dabei und in den darauffolgenden Jahren starben Zehntausende Menschen. Die Schweiz hat bis Ende März für 50 Milliarden Franken Waren ins Ausland verkauft. Das sind 5,8% mehr als vor einem Jahr und entspricht etwa dem Zuwachs in den beiden Vorquartalen, wie die eidgenössische Zollverwaltung mitteilt. Besonders gut liefen die Geschäfte mit China, etwa in der Uhren- und der Metallindustrie. Und noch zu den Einfuhren im ersten Quartal dieses Jahres. Diese wuchsen um 6,3% auf fast 45 Milliarden Franken. In der Schweiz sind die Löhne von Gutverdienenden in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark gestiegen, während sie für Normalverdiener praktisch gleich blieben. Das zeigt der Bericht des Gewerkschaftsbundes SGB über die Lohnentwicklung von 1998 bis 2008. Nach Abzug der Teuerung verdienten die bestbezahlten 10% der Arbeitnehmer insgesamt 10% mehr. Gleichzeitig stiegen die tiefen und mittleren Einkommen nur um 2-4%, womit sie deutlich unter dem Wirtschaftswachstum lagen. Hauptursachen für die sich weiter öffnende Lohnschere sind laut SGB die Bonuszahlungen und die individualisierte Lohnpolitik. Großbritannien reagiert auf die Niederschlagung der Proteste in Syrien. Es will auf internationaler Ebene Sanktionen gegen die Regierung von Präsident Assad anstoßen. Großbritannien bemühe sich um ein klares Signal des UNO-Sicherheitsrats an Syrien, sagte der britische Außenminister Hague in London. Mit Partnern in der Europäischen Union und im arabischen Raum strebe man zudem weitere Maßnahmen an. Syrien müsse die Menschenrechte einhalten, sowie Meinungs- und Versammlungsfreiheit garantieren. Experten haben im Auftrag der UNO den Krieg in Sri Lanka untersucht und erheben nun schwere Vorwürfe an die srilankische Regierung. Es sei gut möglich, dass gegen Ende des Krieges gegen die Tamil Tigers Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden seien. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon forderte die Regierung in Colombo auf, die Vorwürfe zu untersuchen. Griechenlands Staatsdefizit ist noch höher als bislang bekannt. Der Fehlbetrag belief sich letztes Jahr auf 10,5% des Bruttoinlandprodukts, wie die Europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilt. Zunächst war man in Griechenland von 9,5% ausgegangen. Erlaubt sind im Euro-Stabilitätspakt höchstens 3%.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit einem zweiten Blick ins Urteil Gebrüder Tinner gegen die Schweiz. Dann das Rendezvous mit UBS-Chef Oswald Grübel. Er holt Kunden zurück und regt sich doch sehr über den Bundesrat auf. Wir berichten über die Anklage der UNO. Im Bürgerkrieg in Sri Lanka gab es vermutlich schwere Kriegsverbrechen, und zwar von beiden Seiten. Wir berichten über die Wirtschaftsbibel der amerikanischen Tea Party-Bewegung. Es ist eine Anleitung zum hemmungslosen Egoismus. Und wie weiter mit dem Frauen-Eishockey? Das fragen wir nach der ersten solchen WM in der Schweiz im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börsewetter und Verkehr.
Der Dollarkurs ist an der Schweizer Börse so tief gesunken wie noch nie. Am Morgen kostete ein Dollar zeitweise weniger als 87,60 Rappen. Derzeit steht er bei 87,74 Rappen. Und die weiteren Daten von Thomson Reuters: Der Euro wird zu einem Franken 28,19 gehandelt und der Swiss Market Index steht bei 6.486 Punkten plus 0,4%. Zum Wetter. Am Nachmittag bleibt es oft sonnig, auch wenn sich über den Bergen und dem Jura Quellwolken bilden. Am Abend sind vom Prättigau über das Unterengadin bis ins Südtessin lokale Regengüsse möglich. Die Temperaturen erreichen im Norden mit Bise 19 Grad, im Süden steigen die Werte auf rund, das steht hier nicht. Morgen Mittwoch und am Donnerstag ist es nur noch teilweise sonnig und es gibt vielerorts Regen, im Süden sind auch kräftige Gewitter möglich. Im Norden geht die Temperatur auf 17 Grad zurück, im Süden liegen die Höchstwerte bei 20 Grad. Und Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr auf der Nord-Süd-Achse Richtung Süden, 6 Kilometer Stau und 1,5 Stunden Wartezeit vor dem Gotthardtunnel in Göschen. Es wird empfohlen, die San Bernardino-Route via die A3 und die A13 zu benutzen. Zudem Richtung Norden 4 Kilometer Stau und 1 Stunde Wartezeit vor dem Gotthardtunnel in Airolo.
Die Atomschmuggelaffäre der Familie Tinner gibt seit 6 Jahren zu reden. Die Tinner-Affäre in Kurzform heißt, die Ingenieure werden des Atomschmuggels an Pakistan verdächtigt. Sie haben Kontakt zum US-Geheimdienst CIA. Der Bundesrat lehnt eine Strafverfolgung im Bereich Spionage ab, eventuell auf Druck der USA, und vernichtet den größten Teil der Atomschmuggelakten. Verschiedene Verfahren sind noch hängig, eines wurde heute also entschieden in Straßburg. Vor dem Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hatten die Gebrüder Tinner gegen die Schweiz geklagt, weil sie sich ungerecht behandelt fühlten. Dieses Gericht hat die Schweiz nun also vollumfänglich und einstimmig freigesprochen. Fredrik Steiger, Sie halten das ausführliche Urteil in Ihren Händen. Wie begründet das Gericht diesen Freispruch für die Schweiz?
Das Gericht hatte ja 2 Hauptvorwürfe der Gebrüder Tinner an die eidgenössische Justiz zu beurteilen. Der erste Vorwurf, die Untersuchungshaft, die in der Tat über 3 Jahre gedauert hat, sei grundsätzlich unberechtigt gewesen und außerdem viel zu lang. Und der zweite Vorwurf, durch die Aktenvernichtung des Bundesrates, der das per Notrecht gemacht hat, seien ihre Verteidigungsrechte eingeschränkt worden und das Verfahren unnötig verlängert. In beiden Punkten hat nun der Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zugunsten der Schweiz entschieden, und zwar in sehr deutlichen Worten und dem Vernehmen nach auch einstimmig. Was die Untersuchungshaft betrifft, hat er geurteilt, wegen der sehr gravierenden Anschuldigung, wegen des extrem komplizierten Sachverhalts und außerdem wegen einer wirklich ernsthaft bestehenden Fluchtgefahr sei die Untersuchungshaft gerechtfertigt gewesen, und zwar auch, wie der Gerichtshof sagt, in dieser sehr großen Länge. Was die Aktenvernichtung betrifft, hat Straßburg gesagt, die Gebrüder Tinner hätten nicht belegen können, inwiefern und ob überhaupt die Aktenvernichtung ihre Verteidigungsrechte beeinträchtigt habe. Und deswegen kommt Straßburg zum Schluss, die Schweiz habe die Europäische Menschenrechtskonvention in diesem Fall nicht verletzt.
Ist dieses Urteil nun abschließend, also ist es definitiv?
Es ist nicht definitiv. Die Gebrüder Tinner hätten die Möglichkeit, Revision zu verlangen, und zwar vor der Grossen Kammer des Gerichtshofs in Straßburg. Aber nachdem das Urteil doch sehr deutlich ist in der Sprache und eben auch, wie gesagt, vermutlich einstimmig zustande kam, wie zu vernehmen war, sind die Chancen, dass dieses Urteil vor der Grossen Kammer revidiert würde, doch äußerst gering. Und deswegen werden die Gebrüder Tinner möglicherweise das gar nicht erst versuchen.
Schauen wir doch den größeren Kontext an. Ist die Schweiz damit auch außenpolitisch entlastet, also im Hinblick auf mögliche Druckversuche der USA reagiert zu haben?
Darüber hat Straßburg überhaupt nicht entschieden. Das war also gar nicht Gegenstand dieses Urteils und dieses Verfahrens. Und man kann davon ausgehen, dass die Tinner-Saga für die Schweiz, diese Justizsaga, noch längst nicht zu Ende ist. Denn in der Sache ist das ganze Verfahren in der Schweiz ja noch in vollem Gang. Ende letzten Jahres hat der zuständige Untersuchungsrichter beantragt bei der Bundesanwaltschaft, dass man Anklage erhebt gegen die Familie Tinner. Also dort kommen nun die Verfahren vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona und möglicherweise nachher auch vor dem Bundesgericht in Lausanne. Und die ganzen politischen Diskussionen, eben ob beispielsweise der Bundesrat zu Recht diese Akten, die auch Atombombenbaupläne enthalten haben sollen, vernichtet hat, ob er das unter dem Druck der USA getan hat. All diese ganze Diskussion wird nicht einschlafen, solange der Fall Tinner nicht endgültig abgeschlossen sein wird.
Das waren Informationen von Fredrik Steiger. Ein Ziel scheint er mittlerweile erreicht zu haben. Oswald Grübel ist angetreten, um die Grossbank UBS wieder auf Kurs zu bringen. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass das Vertrauen der Kundschaft langsam zurückkommt. Weniger erstaunlich, der UBS-Chef ist dagegen gar nicht zufrieden mit der Grossbankenregulierung, die der Bundesrat letzte Woche präsentiert hat. Die empfindet er als einschränkend. Über die Regulierung der Bank durch den Staat hat Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler mit Oswald Grübel gesprochen.
Oswald Grübel, reden wir von der Grossbankenregulierung, ist ein grosses Thema in Ihrer Branche. Hier drückt der Bundesrat ja deutlich aufs Tempo. Sie bremsen. Warum?
Es geht uns hier nicht um die Bank als solches. Es geht uns hier mehr um die doch maßgeblichen Eingriffe in die Schweizer Wirtschaft, wenn diese Vorschläge gesetzt werden. Und da glaube ich, ist es wert, eine breitere Diskussion darüber zu führen und das genau zu überlegen.
Nur die breite Diskussion, die haben ja auch Sie mit am Tisch in der Expertenkommission geführt, mit den Regulatoren, haben auch einmal Ja gesagt zu diesen Vorschlägen, die jetzt der Bundesrat mehr oder weniger so belassen hat. Warum jetzt trotzdem Gegensteuer?
Die Diskussion, wie die Auswirkungen auf den Wohlstand und auf die Wirtschaft in der Schweiz sind, hat nicht stattgefunden, weder in der Expertenkommission noch sonst wo. Und die wollen wir jetzt, hoffentlich sind wir in der Lage dazu, sie anzuführen und in Gang zu bringen.
Klagen oder Bremsmanöver hört man vor allem von der UBS, nicht von der Konkurrentin Credit Suisse. Was macht die CS anders oder besser, damit sie eben nicht so klagen muss, so auf die Bremse treten muss?
Ich glaube nicht, dass es mit etwas anders oder besser zu tun hat. Die CS hat eine andere Firmenstruktur und ist vielleicht von diesen möglichen Änderungen weniger stark betroffen.
Wenn Sie einen Wunsch ans Parlament hätten, wäre das: wartet mal zu mit der Regulierung, oder so wie die Regulierung jetzt ist, ist sie zu streng. Was wäre Ihr Wunsch?
Mein Wunsch ist, dass es eine ausführliche Diskussion darüber gibt, was für einen Einfluss diese Maßnahmen auf die Schweizer Wirtschaft haben. Und da muss man berücksichtigen, was andere Länder machen, was bis jetzt leider noch nicht feststeht.
Das heißt aber auch viel warten, also noch nichts, noch keine Nägel mit Köpfen machen.
Was heißt ja Nägel mit Köpfen machen? Sie können lange selbst Nägel mit Köpfen machen, aber wenn Sie diese Nägel sich selbst einschlagen, dann werden Sie das eines Tages bereuen.
Was wäre denn eine realistische Konsequenz, wenn es so kommt, wie Sie befürchten, dass das Ausland allenfalls deutlich schwächer reguliert ihre Banken, als es eben die Schweiz tut? Geht die UBS dann ins Ausland?
Nein, das hat, wie gesagt, nichts damit zu tun. Wir haben unser Stammhaus hier in der Schweiz, wir haben unseren Hauptsitz hier in der Schweiz und möchten auch hier bleiben. Aber das Geschäft wird beeinträchtigt, wenn wir zweimal so hohe Kapitalanforderungen haben, zum Beispiel wie das Ausland. Das wissen Sie genauso gut wie ich.
Also deutlich kleinere Brötchen backen, das will die UBS nicht und deshalb geben Sie jetzt Gegensteuer.
Das hat auch mit deutlich kleineren Brötchen nichts zu tun. Es hat etwas damit zu tun, wie man ein Geschäft führt. Und da gibt es Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen kann das Land setzen und daraus resultieren dann die Folgen.
Sagt UBS-Konzernchef Oswald Grübel. Evelyn Kobler hat ihn befragt. Heute vor 25 Jahren hat sich also Tschernobyl ereignet. Der Name der Stadt in der heutigen Ukraine ist in der Folge zum Synonym für AKW-Katastrophe, für Supergau geworden. Daran wird heute weltweit erinnert und gedacht, auch in den damals hauptsächlich betroffenen Regionen Ukraine, Weißrussland und Russland. Moskau-Korrespondent Peter Giesling.
Im Radio und Fernsehen gibt es hier in diesen Minuten nur ein Thema. Tschernobyl könne man mit einer schlimmen Wunde vergleichen, welche innerhalb des letzten Vierteljahrhunderts überhaupt nicht verheilt sei. So kündigte die Moderatorin des ersten russischen Fernsehkanals soeben die Berichterstattung zu den heutigen großen Gedenkfeierlichkeiten an. Bereits kurz nach Mitternacht hatten sich bei der Kiewer Tschernobyl-Gedenkstätte vor allem Angehörige verstorbener Opfer versammelt. Punkt 23 Minuten nach Mitternacht Schweizer Zeit ließ dort das orthodoxe Kirchenoberhaupt, Patriarch Kirill, die sogenannte Tschernobyl-Glocke erklingen. In seiner Rede erinnerte Kirill an die schätzungsweise 600.000 Menschen, an die sogenannten Liquidaturen, welche damals zu den gefährlichen und oft todbringenden Aufräumarbeiten verpflichtet wurden.
Пожарные ликвидаторы, они жизнью своей дали возможность нам жить.
Die Feuerwehrmänner und Liquidaturen haben damals ihr Leben geopfert, auf das wir hier weiterleben können, erklärte Kirill, der sogenannte Patriarch von Moskau und ganz Russland. An einer weiteren Gedenkfeier in der unmittelbaren Umgebung von Tschernobyl gedenken in diesen Minuten auch die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Dmitri Medvedev und Viktor Janukowitsch, gemeinsam der vielen Opfer, welche die Katastrophe vor 25 Jahren gefordert hat und heute immer noch fordert. Die Betroffenheit ist groß, trotzdem in Russland, in der Ukraine und auch in Weißrussland ist von einem energiepolitischen Umdenken, von einer Abkehr von der Atomenergie keine Rede. Man bedauert den Unfall von Tschernobyl als etwas Einmaliges, hält aber dezidiert am weiteren Ausbau der Atomenergie fest. Besorgte Umweltschützer finden hier vor allem bei den Regierenden überhaupt kein Gehör. Nach den heutigen Gedenkfeierlichkeiten wird man also schnell wieder zum bisherigen energiepolitischen Alltag zurückkehren.
Die Schweizer Gewerkschaften haben also untersucht, wie sich Löhne und Vermögen entwickelten in den letzten Jahren. Das Fazit der Analyse: Die großen Löhne stiegen und steigen rasch und kräftig, die kleinen Einkommen steigen dagegen nur langsam und nur ein bisschen. Charles Lieber.
Die obersten Einkommen, die 40.000 bestbezahlten Lohnempfänger in der Schweiz, haben ihren Lohn real um 20% und mehr gesteigert. Magere 2-4% sind es im Vergleich dazu bei den tiefen und mittleren Einkommen. Paul Rechsteiner, Präsident des Gewerkschaftsbundes, macht dafür natürlich die Arbeitgeber verantwortlich, aber nicht nur. Auch die Politik sei mitschuldig,
Es ist so, dass politisch dafür gesorgt worden ist in den letzten 10, 15 Jahren, dass die Reichen entlastet worden sind, dass die hohen Einkommen steuerlich begünstigt worden sind, während die Abgabenbelastung für die unteren und mittleren Einkommen sich erhöht hat. Die Fehlentwicklung ist somit politisch mitbedingt und es braucht auch eine politische Wende, nicht nur eine lohnpolitische Wende.
Eine Trendwende wollen die Gewerkschaften nun herbeiführen, indem sie Fakten auf den Tisch legen. Akribisch hat der Gewerkschaftsbund Daten zusammengetragen zur Entwicklung von Einkommen und Vermögen in der Schweiz. Die Erkenntnisse sind detailreich, halten wissenschaftlichen Kriterien stand, sind aber nicht wirklich neu. Die Schere zwischen Reich und Arm ging in den letzten 10 Jahren immer weiter auf. Die wirtschaftlichen Boomjahre vor 2008 wirkten treibend, die hohen Löhne in der Finanzbranche, in der Pharmabranche, aber auch in vielen anderen Berufen. Wer über ein Einkommen von mehr als 10.000 Franken verfügt pro Monat, hat stark profitiert von zahlreichen Steuererleichterungen. Wer mit einem Lohn unter 5.000 Franken leben muss, hat wenig davon. Im Gegenteil. Höhere Abgaben und Gebühren und die stark steigenden Prämien für Krankenkassen sorgen dafür, dass in der Haushaltskasse Ende Monat im besten Fall gleich viel übrig bleibt, meistens sogar weniger als vor ein paar Jahren. Daniel Lampard, Chefökonom des Gewerkschaftsbundes, erkennt darin ein strukturelles Problem. Löhne werden immer häufiger individuell ausgehandelt, nicht mehr unter dem Dach von Gesamtarbeitsverträgen. Und entsprechend auch Boni. Das führe zu einer Umverteilung nach oben bei den Löhnen.
Wir haben festgestellt, dass in Branchen, wo sehr viele Boni bezahlt werden, dass dort die Lohnschere sehr stark aufgegangen ist. Umgekehrt in Branchen wie im Detailhandel, Bau, wo wir Mindestlöhne haben, generelle Lohnerhöhungen, dort haben die normalen Einkommen mehr profitiert. Und das heisst, generelle Lohnerhöhungen, gute Mindestlöhne, das hilft für eine gerechte Einkommensverteilung. Boni, das hilft vor allem den Reichen.
Mit diesen Argumenten wollen die Gewerkschaften nun die breite Bevölkerung mobilisieren. Die laufende Kampagne für einen gesetzlichen Mindestlohn von 4.000 Franken soll davon auch profitieren. Ob die nun vorgelegten Daten und Fakten überzeugen, das wird sich ein erstes Mal am kommenden 1. Mai messen lassen. Und dann natürlich im Herbst bei den eidgenössischen Wahlen und unmittelbar nachher bei den nächsten Lohnverhandlungen.
Der Bürgerkrieg in Sri Lanka fand vor 2 Jahren ein Ende, ein blutiges Ende. Allein in den letzten 5 Monaten des Krieges kamen tausende Zivilpersonen ums Leben. Dabei haben vermutlich beide Konfliktparteien schwere Kriegsverbrechen begangen, also sowohl die Tamil Tigers als auch die Regierungstruppen. Das stellt die UNO in einem Bericht fest, den sie vergangene Nacht vorgestellt hat. Auslandredaktorin Veronika Meyer berichtet.
Gut 10 Monate, so lange hat eine Expertenkommission im Auftrag von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon zusammengetragen und bewertet, was Menschenrechtsorganisationen den srilankischen Kriegsparteien schon lange vorgeworfen hatten. Dass es nämlich besonders in der Endphase des Bürgerkrieges zu schweren Menschenrechtsverletzungen gekommen sei. Es war eine Arbeit unter erschwerten Bedingungen, denn die Regierung in Colombo hatte sich von Anfang an geweigert, mit den UNO-Experten zusammenzuarbeiten und hatte ihnen auch die Einreise nach Sri Lanka verboten. Bis zuletzt versuchte die Regierung von Präsident Rajapakse denn auch, die Veröffentlichung des Berichts zu verhindern. Erfolglos. Die UNO zeichnet von den letzten Monaten des Bürgerkrieges, der rund ein Vierteljahrhundert dauerte, ein dramatisches Bild. Allein zwischen Januar und Mai 2009 seien im Norden des Landes Zehntausende von Zivilisten ums Leben gekommen. Für die meisten dieser Opfer seien die Regierung und ihre Soldaten verantwortlich, so die Autoren des Berichts. Diese hätten gezielt Zonen mit schwerer Artillerie angegriffen, Zonen, in denen Zivilisten Zuflucht gesucht hätten und in denen nicht hätte gekämpft werden dürfen. Ebenso hätten sie unter anderem Spitäler sowie Konvois und Einrichtungen der UNO und Schiffe des Internationalen Roten Kreuzes beschossen und die humanitäre Hilfe behindert. Und dies, obwohl sie sich der Folgen dieser Angriffe bewusst gewesen seien. Aber nicht nur Regierung und Militär, sondern auch die aufständischen tamilischen Befreiungstiger haben sich laut dem Bericht schwerer Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht. Die Rebellen hätten über 300.000 Unbeteiligte als menschliche Schutzschilde benutzt und jeden getötet, der zu fliehen versuchte. Während des ganzen Krieges und besonders auch in den letzten Kriegsmonaten hätten die Rebellen außerdem in großem Umfang Männer, Frauen und Kinder zwangsrekrutiert. Auch die UNO selbst muss sich von den Autoren des Berichts Kritik gefallen lassen. Denn sie habe insgesamt zu wenig unternommen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Die sri lankische Regierung hat den Bericht bereits im Vorfeld als einseitig und betrügerisch zurückgewiesen und von einer Hetzkampagne gesprochen. Dass sich Colombo deshalb nicht an einer internationalen Untersuchung beteiligen wird, wie sie die UNO-Experten fordern, gilt denn auch bereits als sicher. Weniger klar ist, welche Folgen der Bericht haben wird. Denn Präsident Rajapakse zählt auf die Hilfe von Verbündeten, Verbündete wie zum Beispiel China, das im UNO-Sicherheitsrat ein Vetorecht besitzt.
Die erzkonservative Tea Party-Bewegung in den USA hat eine neue wirtschaftspolitische Bibel. Atlas Shrugged, zu Deutsch Atlas wirft die Welt ab. Das heißt, ganz neu ist das Buch der Philosophin Ayn Rand nicht. Es wurde schon 1957 veröffentlicht. Die Hauptbotschaft: Egoismus ist positiv und auf den eigenen Profit bedachte Unternehmer sind die Antriebskraft der Welt. Darum brauche es viel Freiraum für die Erfolgreichen und möglichst wenig Einfluss für den Staat. Dieser Tage nun ist in den USA auch der Film zum Buch angelaufen. Max Ackermann hat sich Atlas Shrugged in San Francisco angesehen.
Im Vorspann zu Atlas Shrugged müsste ein Warnhinweis stehen. Achtung, dies ist kein Film, dies ist ein Glaubensbekenntnis.
When they say you're intractable, you're ruthless, your only goal is to make money.
Alle sagen, du seist unnahbar, rücksichtslos und habest nur ein Ziel, Geld zu verdienen, warnt dein Freund den erfolgreichen Unternehmer.
My only goal is to make money.
Alles, was ich will, ist Geld machen, antwortet er und formuliert damit so etwas wie die goldene Regel im Denken von Ayn Rand. Die aus Russland stammende Philosophin und Autorin versucht in ihren Schriften den Kapitalismus nicht nur als mächtiges Wirtschaftssystem zu begreifen, sondern ihm auch eine moralische Überlegenheit zu verleihen. Gut ist, wer seine eigenen Interessen verfolgt, denn das nützt schlussendlich allen. Bös aber ist, wer den tüchtigen Steine in den Weg legt, zum Beispiel Staatsvertreter, die erfolgreiche Unternehmen besteuern.
A federal tax will be applied to the state of Colorado in order to equalize the national economy.
Hier die bösen, bestenfalls naiven Umverteiler in Gewerkschaftszentralen und Regierungspalästen, dort die guten und im Film meist auch schönen und sympathischen Kapitalisten. Ein Schwarz-Weiß-Bild der Gesellschaft, das Leslie und Mac McCoin begeistert.
Also, that was excellent.
We're big fans of Atlas Shrugged, Ayn Rand.
Ich treffe die beiden im Foyer eines Kinos in San Francisco, wo Atlas Shrugged gezeigt wird, wie in hunderten weiteren Sälen im Land. Ein seltener Erfolg für einen unabhängig von den großen Studios produzierten Low-Budget-Film. Nur möglich, weil es in den USA Millionen eingefleischter Fans von Ayn Rand gibt. Menschen wie Mac und Leslie McCoin, die sich selbst auf der Hochzeitsreise in Hawaii kaum vom 1300-Seiten-Wälzer Atlas Shrugged losreißen konnten.
30 years ago.
Yeah, that's we've been married 30 years. And Mac introduced me to Ayn Rand and it just blew me away.
Das war vor 30 Jahren. Seither hat Mac McCoin als Investmentbanker ein Millionenvermögen gemacht. Seine Frau kümmert sich vor allem um das Weingut, an dem das Paar beteiligt ist. Die McCoins sind typische Tea Party-Anhänger. Weiß, reich, nicht mehr ganz jung und tief davon überzeugt, dass der Staat die freie Gesellschaft erstickt.
Something like 100,000 new laws that
etwa 100,000 neue Gesetze seien in den USA in den letzten 50 Jahren geschrieben worden, klagt Mac. Das lähme den Unternehmergeist der Elite. Doch wenn die den Bettel hinschmeisse, dann Gnade Gott uns allen.
They quit. Good luck. Then let the rest of the people who complain about them run things.
Nun aber gibt's ja die Tea Party-Bewegung. Die setzt sich ein für die armen Reichen im Land und macht ihren Einfluss in Washington geltend. Der Budgetentwurf der Republikaner sieht schon mal 4 Billionen Dollar Einsparungen vor bei den Sozialwerken und 1 Billion Steuergeschenke für Millionäre. Das ist ganz im Sinne der Botschaft von Atlas Shrugged. Und diese Botschaft müsse unter die Leute, finden die McCoins. Notfalls auch mit einem Film, der mehr ein bebildertes Traktat ist als ein Kunstwerk.
To a successful business partnership. I'll drink to that.
Der Bericht von Max Ackermann aus San Francisco. Man muss sich das mal vorstellen. Die Eishockey-WM findet statt, erst noch in der Schweiz, und kaum jemanden interessiert's. Genau das ist Realität. Einzig die Rede ist von Frauen-Eishockey. Warum Frauen-Eishockey im Vergleich zum Männer-Eishockey bei der breiten Öffentlichkeit so wenig Anklang findet, das ist eins der Themen im Tagesgespräch. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Stefan Wüthrich.
Im Zusammenhang mit einer Atomschmuggelaffäre hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Beschwerde der Brüder Tinner abgelehnt. Diese hielten ihre Untersuchungshaft für unzulässig und viel zu lang. Die Bank UBS hat im ersten Quartal einen Reingewinn von 1,8 Milliarden Franken erzielt, 18% weniger im Vergleich zum Vorjahr. Die Bank hat 22 Milliarden Franken neue Kundengelder angezogen, Analysten hatten deutlich weniger erwartet. Weltweit gibt es heute Gedenkfeiern an die Atomkatastrophe von Tschernobyl vor 25 Jahren. Im Zentrum stehen dabei die Feierlichkeiten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Das Reaktorunglück von Tschernobyl forderte zehntausende Todesopfer. Verkehrsinfo DRS von 13.01 Uhr auf der Nord-Süd-Achse Richtung Süden, 5 Kilometer Stau und bis zu anderthalb Stunden Wartezeit vor dem Gotthardtunnel in Göschnen. Es wird empfohlen, die San Bernardino-Route via die A3 und die A13 zu benutzen. Zudem Richtung Norden 4 Kilometer Stau und ca. eine Stunde Wartezeit vor dem Gotthardtunnel in Airolo.
Zum ersten Mal fand die Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz statt. Gestern ging sie mit einem Sieg der Amerikanerinnen über die Kanadierinnen zu Ende. Das Finalspiel wurde allerdings nicht live übertragen. Lag es daran, dass die Schweizerinnen keine Medaille holten? Oder liegt es am Frauen-Eishockey, das sich auch als Olympiadisziplin und nach 13 Weltmeisterschaften nicht richtig etablieren kann? Susan Brunner hat mit Freddy Weisser, dem OK-Präsidenten der Frauen-Eishockey-WM, gesprochen und mit Katrin Lehmann, Stürmerin und Captain der Nationalmannschaft der Schweizerinnen.
Das Tagesgespräch.
Freddy Weisser, wir sind hier im Teamhotel von der schweizerischen Frauen-Nazi im Eishockey. Die WM ist jetzt vorbei. Gestern Abend, wie viele Männer haben mit Ihnen gestern im Stadion das Finalspiel geschaut zwischen den Amerikanerinnen und den Kanadierinnen?
Ja, ich denke, es war ein Spiegelbild von der Gesamtbevölkerung. Nein, ich denke, es hat ein bisschen mehr, als man sonst an einer Sportveranstaltung sieht, ein bisschen mehr Mädchen, junge Frauen, Fräuleins gehabt. Und das hat mich natürlich riesig gefreut, weil genau für die machen wir es eigentlich. Wir wollen ja die infizieren mit dem Virus Frauen-Eishockey. Aber es sind sehr viele Männer gsi, und zwar Eishockey-Freaks, auch Leute, die mit dem Eishockey viel zu tun haben. Und ich hatte auch Gelegenheit, mit denen auch nach dem Match zu reden. Und die sind dann hell begeistert gsi. Und das ist auch ein anderes Ziel, das wir hatten, um zu zeigen, wie spektakulär auch Frauen können Eishockey spielen.
Wer gestern nicht im Stadion war, hat das Spiel gar nicht gesehen. Es ist nämlich gar nicht übertragen worden. Ist das etwa der Stellenwert des Frauen-Eishockey immer noch nach so vielen Jahren?
In der Schweiz. Es ist übertragen worden in Kanada, in Schweden und in Finnland. Live.
Aber in der Schweiz nicht?
In der Schweiz nicht.
Warum nicht?
Ich gehöre nicht zu dieser Gesellschaft. Gehört ihr, glaubt, zu dieser Gesellschaft namens SRG? Ich würde nicht fragen. Ich weiss nicht, wir sind schon froh gewesen, dass es produziert hat. Muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Weil wir haben Verpflichtung gehabt, dass wir das produzieren müssen, weil Länder das übernehmen wollen. Und da sind wir schon froh gewesen, dass TPC, SRG, Schweizer Fernsehen das überhaupt produziert hat. Und auch, muss ich sagen, jeden Tag anständig, zu Abend darüber berichtet haben. Klar wäre ein Live-Match schön gewesen. Wobei gestern, unser grösster Find in diesen Tagen, war der Petrus gewesen. Ich habe jetzt gerade heute Morgen, wenn ich den Meteorologen richtig verstanden habe, ist, glaube ich, die schönste Ostern, seit es Meteorologen gibt, ist das gewesen. Und ich glaube, gestern Abend sind viele Leute lieber am Grill stand gewesen.
Als bei Frauen Eishockey, also, ja. Also überhaupt in einem Stadion.
Wobei, wir sind sehr zufrieden mit den Zuschauern, also auch gestern mit fast 4.500. Und insgesamt sind unsere Erwartungen massiv übertroffen worden. Man kann sich jetzt noch vorstellen, wenn die Schweiz noch es geschafft hätte, ins Bronzemedaillenspiel, dann wäre das Frauen-Eishockey, glaube ich, in der Popularität wie eine Rakete gestartet.
Also die Bilanz ist eigentlich, die ist positiv. Die ist also, man hätte positiv für Frauen-Eishockey Leute ja anziehen und ins Stadion bringen. Ja.
Man muss klar sehen, wir sind bei Null gestartet, wenn nicht bei unter Null. Also das Frauen-Eishockey hat ja in den Medien nicht stattgefunden, hat in den Stadien zuschauermässig nicht stattgefunden. Und wenn wir da, wir haben 28'000 Zuschauer gehabt an dieser Weltmeisterschaft und wir sind von Tag zu Tag mehr beachtet worden in den Medien und zwar mit positiven Berichten. Und da glaube ich, haben wir sehr viel da für das Frauen-Eishockey in der Schweiz.
Was denken Sie, hat es einen Wandel in dem Sinn gegeben? Beim Frauen-Eishockey, es ist ja doch 1990 ist die erste WM gewesen, es ist eine Olympiadisziplin.
Ich glaube schon, also ich glaube, da ist man auf einem guten Weg. Weltweit, sowieso in Kanada, hat es dann 15'000 Zuschauer an einem solchen Spiel. Aber in Europa kommt das nicht so langsam, es ist leider noch, aber das kann nachher, kann vielleicht Katrin Lehmann besser erklären als ich. Der Gap zwischen den ganz guten Kanada, USA und dem Rest der Welt, der gibt es halt.
Und also man muss vielleicht sagen, es ist 13 Mal ein WM-Final zwischen Kanada und den USA. Also die Frauen so sind definitiv
top. Es ist so. Also die Prognose haben wir können stellen, dass es zu dem Final wird kommen. Wir haben das dann vorgekehrt, dass wir Sängerinnen dabei hatten, die live Nationalhymnen haben können singen. Es waren allen Leuten, glaube ich, kalter Rücken abgelaufen, die im Stadion gewesen sind. Aber es haben wir gewusst, dass die zwei Nationen oben ausschwingen. Aber ich glaube schon, dass man jetzt gesehen hat, auch für die Schweizer rein, wie nahe, dass sie dran sind am Rest der Weltklasse. Sie haben jetzt alle Spiele mit Verlängerung verloren, wenn sie überhaupt verloren haben. Sie sind, hätte alles können anders sein, sie können kippen, sie hätten problemlos können, nicht problemlos, es ist Sport, das ist nicht problemlos, aber sie hätten können Dritte werden. Und sie sind da nahe dran, und wenn das so weitergeht, kommt das schon gut.
Also das heisst, sie machen weiter. Jetzt, Freddy Weiser, Sie haben sich stark eingesetzt für die Frauen-Eishockey. Der ZSC Lions ist der Club, wo Frauen sehr gefördert werden. Ja. Sie sind im Verwaltungsrat. Ja. Wieso eigentlich? Wieso setzen Sie sich ein für Frauen-Eishockey, wo ja doch im Vergleich zu Männern weniger beachtet
werden? Ja, das kann ich jetzt nicht so beantworten. Warum mache ich das? Ich finde, die haben das gleiche Recht und genau die gleiche Existenzberechtigung, um ihren Sport ausüben, wenn sie das machen wollen. Finde ich das toll. Und ich bewundere es auch, muss ich sagen, weil es ist ja nicht, wenn man es vergleicht mit Volleyball oder mit Unihockey, es ist nicht eine breite Basis da. Also Eishockey in der Schule gibt es nicht, zum Beispiel. Umso bewundernswerter finde ich es, wenn Mädchen das wollen lernen. Und bis jetzt haben Mädchen nur können einsteigen, indem sie mit den Buben trainiert haben und die Bubenmannschaften gewesen sind. Und da glaube ich, das ist sicher irgendwo eine kleine Wand, die davor steht. Und da habe ich mir ein bisschen zum Ziel gesetzt, dass man das fördern kann und die Wand ein bisschen abbauen. Wir haben jetzt angefangen in Zürich mit dem ZSC, dank der WM, dank einem Sponsor, der das verlangt hat, dass wir an der Basis auch Sachen machen, mit Eishockey-Schulen nur für Mädchen oder Turnieren nur für Mädchen, dass auch unter sich anfangen können, mit den Buben müssen.
Für die Weltmeisterschaft, das ist das erste Mal, wo die Eishockey-Frauen-Weltmeisterschaft hier in der Schweiz war, haben sie ein Budget von 1,5 Millionen für 8 Teams. Bei Männern sind das 20 Millionen für 16 Teams. Das ist doch ein grosser Unterschied. Was ist möglich, was ist nicht möglich?
Das ist richtig. Wir müssen, oder haben müssen jetzt genau die gleichen Sachen machen, wie man einer Herren-WM muss machen. Wir haben gestern das Kompliment bekommen von der IHF. Wir haben das Niveau erreicht von der besten, bestorganisierten Herren-AWM.
Also vom internationalen Hockey?
Vom internationalen Verband. Also wir haben all die Sachen auch müssen machen, was man für Männer muss. Hotelkosten zum Beispiel sind die gleichen. Die Frauen sind nicht billiger im Hotel untergebracht. Und allein das ist zum Beispiel ein Betrag von 500'000. Also wir haben nicht das Budget von 1,5 Millionen, sondern wir haben das Budget gebraucht von 1,5 Millionen. Also einfach die Sachen, die man muss machen, um eine anständige WM auf die Beine zu stellen, kommt man einfach auf diesen Betrag. Das
also
ist
das
so.
Heisst, irgendjemand muss dann auch noch decken, was drüber
ja,
gesehen ist?
Ja, wir sind jetzt noch an verschiedenen Gesprächen. Wir haben das auch noch nicht im Überblick. Also wir wissen jetzt noch nicht, was tatsächlich auch einnahmemässig jetzt noch mit Zuschauern und so passiert ist. Das braucht jetzt noch einige Zeit, bis man das im Griff hat. Aber wir haben auch schon Gespräche jetzt aufgenommen, auch mit Verbänden, mit dem internationalen Verband etc., dass wir Frauen werden auch dort schlecht, miserabel schlecht unterstützt mit den Beiträgen der Verbände. Also, ja, und darum, vielleicht habe ich es wegen dem gemacht, um ein bisschen zu kämpfen für die Frauen.
Sponsoren. Man hat irgendwo können lesen, dass sogar Kosmetikfirmen, die irgendwie so gelächelt haben oder gefunden haben, naja, oder? Also, ja, wahrscheinlich hat es wenig weiblich zum Sponsoren. Also schwieriger gewesen, als bei Männern zum Sponsoren finden.
Eindeutig. Also, man kann auch sagen, mit einer Ausnahme, von verdankenswerterweise, gleich das unterstützen wir. Und sie haben es aber so unterstützt, dass ich auch nicht viel davon habe, weil sie haben einfach Düfte, wie es so schön heisst, anderen Spielerinnen gegeben, die schmecken jetzt gut. Aber das hat für mich eigentlich kein Geld gegeben. Aber trotzdem, das war ein super Gesten, es war auch ein anständiger Betrag, den sie da investiert haben. Aber das waren die einzigen gewesen. Alle anderen, Mode, etc., alle Branchen, die ich gemeint habe, das habe ich wirklich gemeint, und da bin ich ein bisschen aufs Dach gegangen, die würden einsteigen, wenn es um Power of Women geht. Nein. Also es ist noch gross, das habe ich festgestellt, bei all diesen Gesprächen, Gespräche mit über 300 Firmen und riesige Diskrepanz festgestellt zwischen dem, was man sagt, jawohl, natürlich, muss man helfen, muss man machen, und dem, was man wirklich macht. Also wir sind mit der Gleichstellung in der Schweiz noch nicht so weit.
Wenn Sie jetzt zum Schluss Bilanz ziehen vom Ganzen, sind jetzt die WM da durchgezogen, zum ersten Mal in der Schweiz stand Frauen ein, okay, meine, würden Sie es nochmal machen?
Ja, wir haben gestern, das ist das schönste Kompliment, das wir bekommen haben, und zwar vor dem Finale von den Amerikanerinnen. Die haben gefragt, und zwar hochoffiziell, ob wir nicht bereit wären, die Weltmeisterschaft jedes Jahr durchzuführen. Weil sie eben noch nie so eine WM erlebt, inklusive nicht in Kanada. Und das ist natürlich ein tolles Kompliment. Und ich muss jetzt sagen, rein von der Organisation her wäre es eigentlich einfacher. Man könnte das immer wieder machen, als nur alle 10 oder 20 Jahre mal, wo man alles wieder neu aufbauen muss. Es war nicht die erste WM nur in der Schweiz gewesen, sondern überhaupt in Zentraleuropa.
Freddy Meisser, ich lasse ihn wieder springen. Nachher kommt gerade Katrin Lehmann, die jetzt auch im Hotel da noch am Aufräumen und das Mörgeln mit der Mannschaft ist. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Tagesgespräch.
Das ist gern geschehen. Das ist alles im Dienst von der Frau.
Jetzt gerade reingelaufen in unser improvisiertes Studio hier im Hotel von der Schweizer Frauen Eishockey Nazi da zu Winterthur ist Katrin Lehmann. Katrin Lehmann, Eishockey WM in der Schweiz zum ersten Mal von der Frauen, da haben Sie mal gesagt, das sei fast schon wie die Olympischen Winterspiele. Was haben Sie damit gemeint?
Ja, das ist einfach etwas Einmaliges. Also, dürfen eine WM im eigenen Land spielen, ist schon etwas unglaublich. Wahrscheinlich fast das grösste nebst Olympischen Spielen. Und dass es in der Schweiz stattfindet, das ist das erste Mal, wo es in Zentraleuropa Frauenhockey-WM gibt. Ich glaube, die nächsten 5 Jahre sind schon wieder vergeben auf Kanada und Amerika über. Und darum das nochmal zu erleben, das ist etwas ganz Einmaliges.
Und Sie haben schon über 200 Länderspiele jetzt gemacht mit Eishockey. Ist es ganz anders gewesen? Jetzt auch die Heimspiele?
Ja, also es ist das erste Mal, wo man ins Stadion reinkommt und einfach alle sind für einen. Also das ist unglaublich. Wir haben es ja erlebt, eben oftmals sind wir gegen Kanada halt in der Gruppe. Wenn die WM in Kanada ist, ist zwar auch alles rot-weiß, aber alle rufen «Go Canada, go!» Und da haben einfach alle Hauptschweiz gerufen. Und das ist unglaublich. Und man hat so viel Stolz. Und ich denke auch, man hat gemerkt, während der WM, es ist ein sehr fachkundiges Publikum und trotzdem ein sehr emotionales Publikum. Also es sind Leute da, die einem das gönnen, sehr viele Verwandte, Freunde oder auch einfach Leute, die sagen, hey, das ist so lässig und da kommt man. Also es sind keine Proleten da, es wird nicht rumgerölt, es wird die gegnerische Mannschaft nicht runtergemacht, sondern einfach für eine gefähnet. Und die eine Mannschaft sind hauptsächlich wir gewesen und das ist unglaublich gewesen.
Das eigene Team, also die Schweizer Frauen-Nazi im Eishockey, hat den 6. Rang gemacht. Wie ist das für Sie?
Ja, es ist alles so nah zusammen. Also, wenn man denkt, wir sind 3-mal in die Verlängerung. Also, einmal ins Penalty schiessen, einmal haben wir es gewonnen. Und, 2-mal sind wir leider das Verlieren vom Eisgang. Also, es ist sehr nah zusammen. Unser Ziel war Top 6. Das klingt zwar so einfach, wenn man sagt, ja, wir sind ja nur 8 Teams, aber es ist so nah zusammen.
Also, man muss vielleicht auch sagen, die Schweizerinnen sind die, die nicht Profis sind, sind Amateurinnen. Also, sie machen jetzt das eigentlich professionell. Andere arbeiten 80-100%, machen das in der Freizeit. Kanadierinnen, die Amerikanerinnen, die sind Profis.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist im Ganzen, also, was wir da leisten als einzige Amateurinnen unter den Top 10 Nationen, das ist wirklich unglaublich. Also, ich glaube, es sind 54 Tage, wo wir pro Jahr zusammen sind. Und das sind ja nicht alles immer Wochenende. Also da kann man sich jeder selber ausrechnen, wie viele Ferien das da einem noch bleiben. Und was wir dann da leisten, das ist schon unglaublich. Und es ist halt einfach eine andere sportliche Qualität, wenn man zuerst nur 8 Stunden arbeitet und nachher noch gar trainieren. Und ich glaube, jeder, also das kann auch Freizeitsportler sein, weiss, wie sehr dass das manchmal stinkt, am Abend um 6 Uhr noch irgendwie die Schuhe führen und säckeln zu gehen. Und das müssen wir halt machen und irgendwie, man muss einen eigenen Rhythmus finden. Und darum ist es umso erstaunlicher, dass wir gegen Finnland Weltnummer 3 der Verlängerung gewonnen haben, gegen Schweden Weltnummer 4 im Penaltyschiessen verloren haben. Und
gegen Russland 3-0 geführt haben.
Ja, eben, ich habe eigentlich gehofft, dass ich irgendwie mal dieser Frage kann entweichen kann. Das ist ganz schlimm.
Es ist keine Frage, es ist eine Feststellung.
Ja, das ist noch schlimmer. Nein, ja, es ist das ist halt einfach die Gesetze vom Sport. Und die Niederlage an sich ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber was am meisten wehtut an dieser Niederlage ist die entgangene emotionale Möglichkeit, nochmal zweimal vor 4'000 Leuten zu spielen.
Und auch im eigenen Land.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist sehr ein junges Team. Also eigentlich sie mit ihren gut 30 sind eigentlich fast schon die Mama vom Team. Also ich kann sagen, es ist ganz ein junges Team. Vor- und Nachteil von dem vielleicht? Also wahnsinnig frech, hat man ja gesagt, wahnsinnige Geschwindigkeit, aber gleichzeitig fehlt eine Erfahrung.
Ja, also ich denke auch, dass wir ein 3-0 gegen Russland vielleicht mit ein, zwei erfahreneren Spielerinnen vielleicht nicht bekommen. Auf der anderen Seite, das ist eine Erfahrung, die jeder jetzt zuerst mal machen musste. Also es ist ja nicht so, dass wenn ein Durchschnittsalter von 19 ist, ein 3-0 ein 6-0 ist. Oder? Also sprich, da haben wir jetzt Lehrgeld gezahlt und wir sind in einer tollen Ausgangslage gegen einen grossen zu führen. Normalerweise sind wir immer knapp vorher, dann haben wir noch Ausgleich und dann vielleicht in der Verlängerung gewonnen. Jetzt haben wir ein Lehrgeld gezahlt und eigentlich super, dass so viele Junge das jetzt erfahren haben, weil die können jetzt noch 10 Jahre weiterspielen und wissen, hey, die Situation kennen wir schon.
Wenn ich jetzt so schaue, also es sind, der Freddy Weisser hat es vorhin gesagt, es sind sehr viele Frauen auch ins Stadion gekommen, es sind sehr viele junge Mädchen auch ins Stadion gekommen. Wenn Sie jetzt sehen, in der Zeit, seit Sie Eishockey spielen, hat es einen Wandel gegeben? Oder ist es immer noch so das, dass Sie zum Teil vielleicht begegnet, ja gut, es ist Frauen-Eishockey, ist halt nicht ganz so das, was Männer-Eishockey ist?
Ja, also es hat sich unglaublich gewandelt. Also ich bin 31 und spiele seit ja knapp 17 Jahre in der Nationalmannschaft, also mehr als die Hälfte von meinem Leben. Und ich habe natürlich fast noch mit den Urpionierinnen zusammenspielen. Und das Ganze, also sportlich hat sich entwickelt, das ganze Asien vom Sport, vom Frauensport generell und dann im Speziellen natürlich auch vom Frauen-Eishockey hat sich sehr entwickelt. Es ist auch sehr athletisch. Also der Sport an sich ist wirklich ein sehr gutes Produkt geworden. Und das macht natürlich dann viel aus. Also wenn man etwas spielt oder ein Produkt Frauen-Eishockey, wo gut ist, dann ist es auch, hat man plötzlich auch ein anderes Ansehen. Und dementsprechend sind das vielleicht auch andere Frauen, die jetzt plötzlich das spielen. Also wir haben zum Beispiel sehr viele Leute, die studieren. Also vielleicht wird es ein Akademikersport. Also natürlich auch von den Voraussetzungen her. Eben, man kann nicht immer einfach 54 Freitage nehmen. Vielleicht muss man studieren. Und da kann man sicher spannende Profilbilder finden. Studentinnen oder Lehrerinnen. Wir haben auch viele Lehrerinnen, die halt Eishockey spielen.
Trotzdem steht Frauen-Eishockey irgendwo durch auch so ein Entscheidungsweg, kann man vielleicht ein Stück weit sagen. Also es ist 13 Mal, hat es jetzt eine WM gegeben, 13 Mal hat der Final geheissen, Amerika, also USA, Kanada. Die anderen Mannschaften sind zurück. Ihren eigenen Trainer hat irgendwie auch gefunden, ja gut, oder, also man macht das eigentlich nebenberuflich, auch er schafft oder, und das trainieren. Und wenn es so weitergeht, dann würde er aufhören. Was denken Sie, wo das jetzt steht?
Ja, also wir sind wirklich am Scheideweg. Also es ist eine Frage von der Zeit, dass wir einfach irgendwann die Kräfte nicht mehr können, immer mobilisieren können. Also wir laufen permanent am Limit. Also wir haben jetzt der WM die 5 Spiele, also immer am absoluten Limit müssen spielen. Natürlich muss jede WM-Mannschaft am absoluten Limit spielen, aber bei uns müssen alle Faktoren zusammenkommen, dass wir uns eine Leistung bringen können. Man muss auch sehen, also ich verstehe unseren Trainer oder Delegationschef, wenn ich mich mit allem, was ich habe, dafür wehre, dass sie würden aufhören. Irgendwann kann man einfach nicht mehr. Also man hat ja noch Familie und eben noch einen 100%-Job. Und irgendwann hat man die Kraft nicht mehr. Oder vielleicht möchte man eben einfach mal vielleicht in die Ferien mit der Familie gehen. Und ich glaube, der Röne Kammer hat schon lange nicht mehr können, die Zeit so geniessen mit der Familie. Und Hut ab, dass seine Familie das und auch auf allen Staff-Mitgliedern so mittragen. Also, und ich hoffe auch, dass jetzt halt irgendwann auch halt eine Entlastung kommt, sprich in einer gewissen Prozentstelle halt das einfach zurückgeben wird. Weil, also, ja.
Was sind denn Chancen für das? Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch geredet hat, ja gut, ich meine, Baseball ist mal eine olympische Disziplin, es ist wieder rausgekriegt worden, Softball ist eine olympische Disziplin, es ist wieder rausgekriegt worden. Jetzt sagt man, ja gut, dann sind wir die gleichen zwei Mannschaften, sind, redet man ernsthaft darüber, ist es nach Sochi 2014, wird es das noch sein?
Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein wunderbares Gerede. Ich glaube kaum, dass es passieren wird. Also sind wir auch ehrlich, Eishockey ist eine ganz starke Mannschaft, starke Teamsportart. Ich glaube auch, dass der René Fasel unglaublich daran interessiert ist, dass er weiterhin über eine grosse Menge kann kann herrschen, ja, für das Zeichen. Und eine Frau ist okay, ist halt einfach ein grosser Teil auch. Auch wir brauchen Zeit.
Kämpfer ist auch im Interview.
Ja, und also ich glaube auch, dass sich das irgendwann wandeln wird. Wenn man daran denkt, die ehemalige UdSSR, was die früher abgeräumt hat, und es war immer Kanada oder Amerika, die gegen die im Finale waren, ist genau das gleiche Spiegelbild. Wir haben einfach erst, seit 1980 gibt es Weltmeisterschaft, das sind jetzt 30 Jahre. Also wenn wir da mal zurückverfolgen, wie viel Entwicklung oder Wechsel in der Historie vom Herren ist okay, das geht, dann würde man ungefähr aufs gleiche Bild kommen. Nur hat es damals noch nicht so eine mediale Entwicklung gegeben wie heute.
Sie machen Sommercamps. Einerseits Fußball. Sie haben selber auch Fußball gespielt. Eigentlich eine Ausnahmeerscheinung. Bayern München oder auch Fußball gespielt. Und Eishockey jetzt ebenfalls zu München. Sie machen Sommercamps für Fußball, für Mädchen und für Frauen Eishockey. Wie ist denn dort? Also, haben Sie das Gefühl, es ändert sich dort durch etwas, dass man einfach die Leute aufbauen muss und dann irgendwann wird das Profisportart? Oder was denken Sie?
Nein, also es heisst ja nicht, dass wir jetzt mit Profi werden, sondern es müssen Strukturen geschaffen werden, dass es einfach realistisch ist. Momentan ist es einfach absolut nicht realistisch. Aber die Bereitschaft von Frauen, die Hockey spielen, zu leisten, ist enorm. Und ich mache jetzt das ja mein sechstes Mal, mein Frauen-Eishockey-Camp, wo ich super Trainer einlade aus verschiedenen Nationen, die einfach vier Tage lang die Spielerinnen einfach betreuen, als ob sie Profis wären. Und es kommt nicht darum, es wird nicht bewertet, bist gut oder schlecht, sondern es wird gesagt, hey, du kommst da, um dich individuell zu verbessern, ich helfe dir. Und also es ist ein unglaublicher also Run. Also ich bin jetzt schon zum zweiten Mal ausgebucht. Und das ist schon das ist Wahnsinn. Und die Bereitschaft und die Leidenschaft, die halt einfach da ist, wenn man Frau einfach sagt, das, was du machst, ist gut und ich unterstütze dich. Und ich zeige dir, wie du noch besser werden kannst. Und da liegt so ein enormes Potenzial. Und ich glaube, so muss man jetzt nicht nur im Frauen-Eishockey, sondern generell im Frauensport, wo ja mittlerweile so kräftig ist. Ja, das ist auch ein Schlafenspotenzial, wo auch die Marktwirtschaft, die gescheiden Firmen haben es langsam kapiert, was da für Potenzial liegt. Wenn man nur schon denkt, die zweite Frau macht mindestens einmal in der Woche Sport in irgendeiner Form, was denn das noch alles für einen Rattenschwanz im positiven Sinn mit sich zieht, kann jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, selber ausrechnen. Und ich glaube, das muss auch das sein, was vielleicht auch vom Verband aus könnte kommen, oder vom IOC oder vom IIHF. Also das, was ihr macht, ist gut und es hat riesen Potenzial und wir helfen euch.
Eine Aufforderung, ein Verband mitzumachen?
Ja, auf jeden Fall. Also es heisst immer, Frauen ist okay, kann man nicht vermarkten. Und wenn man gesehen hat, wie wir die Stadien gefüllt haben, aus einem Sportart raus, der nicht so bekannt ist. Aus
wo nicht einmal übertragen worden ist, live, wenn wir gesagt haben.
Nicht einmal live im Fernsehen, genau. Ja. Aber es hat zum Glück immer wieder Radioeinschaltungen gegeben. Es gibt immer wieder gute Leute, die wissen, wo man etwas machen muss. Dann kann man sagen, ja, aber also das Argument zählt einfach nicht. Weil wir haben die Leute begeistert durch unsere Art und Weise, wie wir spielen. Auch gestern, wer das Finale gesehen hat, Kanada-Amerika, das ist fantastisches Hockey. Und also von dem her muss man einfach sagen, jetzt muss weitergehen. Man kann es vermarkten. Man muss einfach wissen, wie geht man mit einer Frauensportart um? Was ist das Zielpublikum? Wer kommt das schauen? Und welche Firmen oder wirtschaftliche Unternehmen wären daran interessiert? Und also Frauen als Zielpublikum im Marketing, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Firmen, die das haben.
Das klingt schon, Katrin Lehmann, wenn Sie Ideen hätten, um das zu machen, vielleicht nachher, wenn Sie nicht mehr aktive Sportlerin sind. Eine Frage, die ich noch habe, ist, es sind praktisch nur Männer, die Eishockey-Mannschaften, also Frauenmannschaften trainieren, sagt man das überhaupt, Frauenmannschaften trainieren, sie selber mal coacht zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt eben, wie gesagt, ich bin erst 31. Ich habe noch ein paar Jahre, wo ich hoffentlich spielen kann, solange ich gesund bin und Freude daran habe. Und es natürlich auch irgendwie beruflich halt immer übereingeht. Ich habe schon die erste Trainerdiplom gemacht. Und für mich ist es klar, dass mein Weg irgendwann in den Staff hineingeht. Ob es dann als Funktionär oder, also im administrativen Bereich oder der Banden ist, das wird sich dann zeigen. Und ich denke auch, dass wir Frauen, also wir, wo mal gespielt haben oder immer noch spielen, dass wir aber auch in der eigenen Verantwortung stehen, halt eben dann unsere Erfahrung weiterzugeben. Dass es eben dann immer mehr Frauen oder Bande gibt, wie Daniela Diaz beim ZSC, wow, eine ehemalige, sehr gute Nationalspielerin ist. Und ich glaube, das muss kommen, dass noch mehr von unseren, aus unserer Welt noch mehr dann in das Trainerbusiness hineingehen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn man einfach plötzlich sagt, nein, also ich habe genug, weil ich habe 10 Jahre lang alle Ferien, die ich hatte, geopfert, damit ich Hockey spielen oder den Nazi spielen konnte. Jetzt würde ich es mal geniessen und nicht wieder 15 Jahre lang Trainer sein und dann muss man wahrscheinlich noch mehr opfern und das Gleiche wieder erleben. Also es ist so ein bisschen, ja, eine schizophrene Rechnung.
Sie haben es irgendwie geschafft, praktisch das Leben, Ihr Lebensunterhalt mit dem Sport zu verdienen. Was ist denn Ihre Type Frau, die das bis jetzt noch nicht geschafft haben?
Also nicht in der Schweiz. Ich glaube,
Sie spielen ja in Deutschland.
Ja, also ich bin vor allem, ich bin in Deutschland sicherlich durch Fußball, ich bin hauptsächlich Fußballprofi gewesen und habe auch wunderbar nebenher noch Hockey können spielen und auch noch etwas dazu verdienen. Also die Schweiz muss, was Sachen Sport anbelangt, generell noch unglaublich viel aufholen, weil also Sport in der Gesellschaft ist ja etwas ganz Negatives. Also man muss auch immer den Intelligenzbeweis anstellen. Also fast jedem zweiten Satz heisst es, ja, und was machst du sonst? Also ich muss sagen, ja, ich habe das Litz, habe noch BWL ab, Grundstudium abgeschlossen. Ah ja, ehrlich und so. Also ob man da zu blöd ist, wie man fünfmal in den Pfosten reingekumpelt ist. Also die Schweiz und Sport, das braucht noch unglaublich viel Entwicklungspotenzial. Ich durfte dreieinhalb Jahre in Schweden leben, wo ja Sport, egal Frau oder Mann, Sport, unglaublich gefördert wird. Aber auch Kultur und Musik, das ist einfach... Dort haben sie eben so das Image mit, das, was du machst, ist gut und wir fördern das und wir geben den Raum dafür. Und da muss die Schweiz sehr viel aufholen. Also ich sage allen, wie auch immer, schauen, dass man eine Matur machen kann oder eine Berufsmatur. Dann kann man einerseits auf Amerika oder andererseits, man kann studieren auf der ganzen Welt, neue Sprachen lernen, so in die Kultur sich reinleben und mit ein bisschen geschickt verhandeln und wissen, was für einen Marktwert man hat, dann lässt sich da durchaus sehr gut leben.
Kathrin Lehmann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Kathrin Lehmann, Stürmerin und Captain von der Eishockey-Nationalmannschaft der Schweizerinnen, und der Fredi Weisser, OK-Präsident von der Frauen-Eishockey-WM, sind Gäste von der Susan Brunner im Tagesgespräch. So viel vom Rendezvous, im Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS am Mittag. Wenn Sie einen Bericht verpasst haben oder das Tagesgespräch nachhören wollen, all das gibt es im Internet auf www.drs.ch, auch als Podcast. Verantwortlich für die Sendung Mark Livingston, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon war Ivana Pribakovic.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.